Herzlich willkommen zum Digitale Gründer Podcast. Mein Name ist Simon Frey und mein heutiger Gast Simon Stemplinger. Wie versprochen letzte Woche nochmal ein Zusatzsnippet zur Unternehmenskultur von Leafery. Also, wenn ihr die letzte Episode noch nicht kennt, die Hauptepisode mit Simon, hört sie euch auf jeden Fall davor an, würde ich empfehlen. Einfach jetzt schnell in euren Podcatcher oder im Spotify, wo auch immer ihr seid, schnell einfach unten nach unten scrollen, die andere Episode downloaden. Einfach damit ihr mitbekommt, was Simon so für ein Typ ist, was Leafery genau macht, haben wir da alles genau besprochen. Denn jetzt geht es ganz speziell um die Unternehmenskultur, was mit Remote First bei Leafery gemeint ist und wie sie den agilen Ansatz für sich so anwenden, dass es nicht das Standard-Scrum-Schema, wie man es in der Softwareentwicklung ist, sondern ganz perfekt angepasst ist auf das Team und sich auch mit dem Team weiterentwickeln kann. Ich hoffe, ihr könnt da nochmal einige coole Informationen für euch und euer Team vielleicht auch direkt rausziehen. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß mit diesem Zusatzsnippet. Da jetzt quasi auch mit diesem Software-Service-Bereich anfangen, würde ich auch ganz gerne ein bisschen bei euch in die Softwareentwicklung einsteigen, also auch den ganzen Bereich, wie das bei euch ein bisschen auch organisatorisch aussieht. Einfach weil, ich weiß, es ist immer unfair, dass ich das wieder vorher ein bisschen spreche, der Hörer kennt es nicht, aber wir hatten vorher schon so ein cooles Gespräch, wie ihr wie euer Software-Team aufgestellt ist. Also ihr arbeitet natürlich agil, aber in einer ganz eigenen Art und Weise, weil sonst wird immer mit Begriffen mit Scrum und Agile und Kanban irgendwie um sich geworfen. Und ich habe da ein bisschen einen eigenen Weg gewählt. Würdest du dir mal erklären, was da auch euch dazu getrieben hat, diesen Weg zu wählen?
Ja, also erstmal ganz grundsätzlich, wenn man als Startup anfängt, mit auch nur erstmal nur eine Handvoll Kollegen dann ein Produkt zu entwickeln, ist es extrem wichtig aus meiner Sicht, dass der gesamte Entwicklungsprozess so leichtgewichtig wie möglich ist. Das bedeutet, dass man keine unnötigen Strukturen hat, keine unnötigen Meetings und dass die Kommunikationswege so direkt und persönlich wie möglich sind. Insbesondere, wenn ein Team ganz klein ist. Wir sind dann also rangegangen und haben gesagt, warum wenden wir nicht die Vorgehensweise, mit der wir Software entwickeln, auch auf unseren eigenen Prozess an? Und haben dann gesagt, do the simplest thing that could possibly work. Wir fangen mit dem einfachsten Prozess an, den man sich vorstellen kann. Und wir haben gesagt, wir machen einwöchige Sprints. Und nach jedem Sprint machen wir ein Meeting, indem wir den nächsten Sprint planen und uns gleichzeitig überlegen, was ist gut gelaufen und was ist schlecht gelaufen. Und an allem, was schlecht gelaufen ist, überlegen wir, wie wir es verbessern können. Und daraus ergibt sich dann entweder irgendwie ein To-Do oder es ergibt sich irgendeine Prozessänderung. Und so haben wir dann peu à peu uns überlegt, ja, jetzt brauchen wir hier noch eine Struktur und hier brauchen wir ein Abstimmungsmeeting und da machen wir unser Deployments machen wir so und so. Und es ist quasi so Grassroots von Bottom-up so unser Entwicklungsprozess entstanden, den wir jetzt heute haben. Und aber die Tatsache, dass alles jederzeit geändert werden kann durch Feedback in unserem wöchentlichen Retrospektiv-Meeting, ist da ein wesentlicher Bestandteil davon. Also jeder von bei uns im Team weiß auch, nichts ist in Stein gemeißelt und wenn uns heute irgendwas nicht passt, dann ändern wir es sofort. Und das ist, finde ich, sehr wichtig, weil es A, den Prozess einfach hält und weil auch jeder versteht, wofür jeder Teil des Prozesses da ist. Also man macht nicht einfach nur Dinge, weil man die so macht, weil Scrum das vorschlägt, sondern wir machen Dinge so, weil wir das sinnvoll finden und weil wir denken, das wollen wir so und weil es anders nicht irgendeinen Nachteil hatte.
Wie lange dauert so ein Retrospective und dann auch Sprint? Also ich kenne es jetzt nur aus dem Scrum-Kontext, ja. Retrospective und Sprint-Planning, was ja eigentlich jeweils so 2-Stunden-Meetings sind. Hockt ihr dann am Freitag 4 Stunden da und...
Irgendwo zwischen einer und 1,5 Stunden typischerweise. Kann auch mal 2 sein, aber mal so ungefähr.
Geht eigentlich ganz, ganz gut gekapselt, ganz gut machbar auch.
Ja.
Was sind in diesem Prozess, der jetzt euch quasi da entwickelt hat, du hast schon ein bisschen angesprochen, dass es bei euch da eben alles variabel ist, aber was sind die Sachen, die sich herauskristallisiert haben, die für euch am besten wirken? Also wir haben eben halt Sprint Planning, einwöchige Sprints, habt ihr Stand-Ups, was sind noch Strukturen, die sich entwickelt haben, die sich für euch als sinnvoll erwiesen haben?
Wir haben Stand-Ups, die machen wir aber asynchron über Slack. Was sich daraus entwickelt hat zum Beispiel, war ein Modell, mit dem wir zusammenarbeiten. Das ist so ein bisschen inspiriert durch einen Ansatz, den auch Basecamp macht. Den haben wir dann so ein Stück weit uns abgeguckt. Und zwar, dass wir in kleinen Dreierteams für einen gewissen Zeitraum von bei uns 4+1 Woche immer zusammenarbeiten und an einem Thema arbeiten. Und nach Ablauf dieser 4-5 Wochen ist dann quasi dieses Thema abgeschlossen. Und es werden neue Dreierteams gebildet, anhand von Interessen, anhand von Themen, die gerade anstehen. Und man arbeitet dann für die nächste, wir nennen es eine Season, also so ein 4-5-Wochen-Rhythmus ist eine Season. Und in der nächsten Season arbeitet man dann auch in einem ganz anderen Dreierteam zusammen. Das heißt, in unserem Team werden sozusagen die kleinen Arbeitsgruppen sehr häufig neu zusammengewürfelt mit dem Effekt, jeder soll von jedem lernen. Ja, dass man das so ein bisschen die Monotonie aufzubrechen, aber auch, dass sich Wissen verteilt, dass der gelebte Prozess im Alltag, dass der also möglichst gleich ist, dass sich nicht so kleine Inseln und Silos bilden, wo sich vielleicht schlechte Dinge einschleifen. Und so arbeitet man dann immer fokussiert für eine Weile an einem Thema und hat dann was ganz Neues mit neuen Kollegen. Also es hat sich bei uns sehr, sehr, sehr bewährt und ist auch wirklich sehr beliebt unter den Kollegen, dieser Ansatz. Und ich hatte vorher gesagt, es ist immer 4+1 Woche und diese eine Woche ist dann immer so für Vor- und Nacharbeit und da kann man nochmal sich überlegen, okay, refactore ich nochmal, was in der letzten Season nicht gut gelaufen ist. Oder ich mache schon mal Meetings und Design-Sessions für die Themen, die in der nächsten Season kommen.
Wie oft kommt es vor, dass du, also was mir jetzt auch, also eben, ich sehe einen großen Vorteil in diesen Anweisen des Zusammenwürfelns, einfach auch da alles frisch zu halten, als sich gegenseitig kennenlernen, aber es gibt ja auch sicher einfach Dreierteams, die einfach bombastisch zusammenarbeiten und die irgendwie am liebsten nur zusammenarbeiten würden, oder ist das eine Sache, die gar nicht vorkommt?
Also, nee, also das kam in dieser Form eigentlich nicht vor. Man hat ja auch dann wieder, es dauert ja nicht lange, bis man wieder eine Chance hat, mit denselben Leuten zusammenzuarbeiten. Also, das
ist kein Problem, was auftritt.
Bisher ist eigentlich kein Problem gewesen.
Wie groß ist euer Engineering-Team?
Wir sind jetzt so circa 20 Leute insgesamt, 20 Kollegen groß.
Und da in dem Feld, also auch in diesen Leitteams, sind das alles Engineers, sind da Designer mit dabei, sind es auch interdisziplinäre Teams?
Ja, also das gesamte Engineering-Team sind Entwickler und QA und unter anderem auch unsere Infrastruktur-Kollegen, die sich darum kümmern, dass unsere Software, Unternehmenssoftware funktioniert und Rechner da sind und so weiter. Und wir gruppieren diese kleinen Dreiergruppen immer basierend auf einer Aufgabe, ja, also auf einer fachlichen Zielsetzung, also irgendein größeres Feature, das wir umsetzen möchten. Und wenn für dieses Feature es ein Teil Backend, ein Teil Frontend, ein Teil Mobile-Entwicklung braucht, dann ist in diesem Team auch Backend, Frontend und Mobile-Entwickler mit drin. Gerade ist es so ein bisschen eine Ausnahme, weil wir gerade so einen Technologie-Rewrite im Mobile-Bereich machen. Deshalb ist Mobile gerade so ein bisschen auf ihre eigene Ecke fokussiert. Aber typischerweise machen wir quasi kleine Feature-Teams.
Auf was wechselt ihr da? Mobil?
Wir wechseln zu Flutter. Schon mal was davon gehört?
Flutter ist das Neue, was es auch funktionieren kann. Google. Genau, was Google kann, was aber cross-compiled werden kann auf
iOS. Ja.
Und davor wart ihr nativ, oder?
Wir waren nativ auf Android. Und native Android-Entwicklung ist sehr umständlich. State Management und die Kompatibilität mit verschiedenen Android-SDKs ist ein Grauen. Und deshalb hat sich unser Mobile-Team dort eine neue Ausrichtung gewünscht und wir wollten auch die Cross-Plattform-Option haben. Und dann haben wir überlegt zwischen React Native und Flutter, was zu dem Zeitpunkt gerade brandneu war. War also so ein bisschen riskante Wahl. Aber wir sind sehr, sehr happy damit. Insbesondere, weil Flutter mit einer sehr hochqualitativen UI-Bibliothek für Googles Material Design daherkommt und es eigentlich für React Native keine guten UI-Bibliotheken gibt. Das heißt, man muss viel selbst machen oder beziehungsweise du bist auf die ganz wirklich Barebone-Komponenten vom Betriebssystem erstmal beschränkt. Und unsere Applikation war sehr, sehr eng an dem Google Material Design angelegt. Deshalb war das für uns naheliegend. Und die Erfahrungen bisher damit sind sehr, sehr gut.
Schön, dass sich der Rewrite auch lohnt. Also du bist danach, denkst, okay, hätten wir es mal lieber nicht gemacht, dann bist du so halt im Prozess. Jetzt hast du mir auch verraten, dass ihr nicht alle lokal vor Ort seid und arbeitet, sondern auch so einen ganz eigenen Ansatz habt. Also auch eben, ihr nennt es
Remote first.
dazu auch eben, es gibt einen Blogpost für euch dazu, werden wir auch in den Shownotes verlinken, also wenn ihr das jetzt irgendwie hört, also insgesamt, ihr habt super spannende Sachen bei euch auf dem Blog, also auch gerade auf dem Engineering-Blog kann man sich ein paar Sachen ganz gut einlesen, gibt es eben kann ich sehr empfehlen. Wie gesagt, findet ihr dann auch, wenn ihr das hört, in den Shownotes, sonst in dem Artikel zu dem Podcast auch dazu. Schaut da mal rein. Aber jetzt mal in deinen Worten, oder was? Remote first, wieso und was?
Ja, also erstmal ganz, ganz grundsätzlich bin ich der Meinung, dass Remote-Arbeit für Entwickler sehr zuträglich sein kann, weil man muss sich für große, also für längere Zeiträume einfach konzentrieren und richtig in Problem abtauchen können, um einen guten Job zu machen. Und in Büros ist es häufig nicht gegeben. Und Büros haben dafür natürlich viele andere Vorteile. Man kriegt mit, woran die Kollegen arbeiten und ist involviert. Aber ab und zu muss man einfach auch mal in sein Problem abtauchen und sich durch ein schwieriges Stück durcharbeiten. Und das heißt, also grundsätzlich finde ich, dass Remote-Arbeit eine Menge Sinn macht. Und wir waren vor circa 2 Jahren in der Situation, dass unser Büro super eng wurde und es wurde eng und laut. Und dann war also quasi die Konzentration im Büro wurde noch schwieriger. Und dann haben wir angefangen, relativ viel auch remote zu arbeiten. Haben dann aber festgestellt, dass es mit etlichen Nachteilen daherkommt. Insbesondere, dass in Meetings... Wir haben dann Meetings so abgehalten, dass wir in dem Meetingraum waren und dann über Lautsprecher und Raummikrofon wurden dann die Kollegen remote dazugeschaltet. Und es hatte immer den Effekt, dass die Remote-Teilnehmer zweiter Klasse waren. Die haben nicht wirklich mitbekommen, was in dem Meeting abgelaufen ist, weil ab und zu war das Mikro nicht richtig positioniert und dann gibt es immer einen nonverbalen Teil von der Kommunikation, an dem man überhaupt nicht teilnehmen kann. Das heißt, Remote-Teilnehmer waren immer Teilnehmer zweiter Klasse. Und das war dann immer so eine Hürde. Und dann haben wir gesagt, jetzt haben wir ein Meeting, aber der so und so ist heute nicht da. Ach, verschieben wir es auf morgen. Mhm. Und morgen war dann jemand anders nicht da. Und dann, verschieben wir es nochmal. Und das hat uns so gestört, dass wir gesagt haben, okay, wir nur halb remote arbeiten bringt mehr Probleme. Also so ein bisschen remote bringt mehr Probleme, als es löst. Und haben wir gesagt, wir probieren jetzt einfach mal komplett remote, also in einem komplett remote Modus zu arbeiten, auch wenn eigentlich 90% der Kollegen im Büro sind. Und das bedeutet für uns, dass jedes Meeting standardmäßig ein Remote-Konferenz-Meeting ist. Das heißt, jeder wählt sich in eine Videokonferenz ein, auch wenn ein Großteil der Kollegen eigentlich nebeneinander sitzen, wählen sich mit eigener Kamera und eigenem Headset ein. Und dann machen wir unsere Konferenz so. Und es hat den schönen Nebeneffekt. Also erstmal gibt es keine 2 Klassenteilnehmer mehr. Und es hat auch noch ein paar sehr, sehr schöne Nebeneffekte, die wir auch teilweise erst im Nachhinein bemerkt haben. Und zwar Nebeneffekt 1 ist, man kann das Meeting aufzeichnen. Also automatisch passiert das in unserer Software. Und wenn dann jemand krank war oder es nicht geschafft hat, kann er sich das Video nochmal anschauen. Oder man kann jemandem sagen, hey, guck mal, in den letzten 10 Minuten, da war noch was Interessantes für dich. Und weiterhin hat sich unsere Meetingkultur dadurch deutlich verbessert, weil es gibt in dieser Konferenzlösung, die wir da benutzen, gibt es die Möglichkeit zu sagen, ich hebe meine Hand. Und das hat ja unsere Gesprächskultur deutlich verbessert, weil man fällt sich weniger ins Wort. Es gibt jetzt meistens in unseren Meetings einen Facilitator, der quasi aufpasst, wer die Hand hebt und dann die Leute aufruft. Es gibt allen die Chance, irgendwie gleichmäßiger teilzunehmen. Das sprechen nicht immer so nur die Leute, die immer als erstes sprechen in Meetings. Also es hat sehr, sehr viele andere positive Nebeneffekte auch gehabt, weshalb wir das jetzt eigentlich gar nicht mehr missen möchten. Und also wir halten jetzt unsere Meetings immer ab, egal ob alle vor Ort sind oder nicht. Man kann Catch-up machen, wenn man krank war. Und insgesamt, ja, Meetingkultur deutlich verbessert. Also für uns hat es eigentlich noch deutlich mehr und auch insbesondere unerwartete Vorteile, mit denen wir gar nicht gerechnet hatten.
Ja, eine Sache, die ich auch, was ich auch sehr angenehm finde, ist, es gibt dieses Zwischengerede nicht mehr. Also, dass man halt eine Grüppchenbildung hat, weil das nicht möglich ist, weil man alle auf dem gleichen Audiokanal sind. Ja. Ansonsten, wenn du irgendwie in einem Raum bist und doch vielleicht auch ein größeres Meeting, hast du doch mal, dass 2 Leute irgendwie irgendwas kurz besprechen, die anderen dann aber alle irgendwie in deinen eigenen Silos wieder sitzen, das hast du da auch nicht. Also, das finde ich auch eine sehr charmante Lösung. Aber das kann ja nicht das Einzige sein, womit ihr Remote First löst. Also nur irgendwie Meetings irgendwie über Kamera zu machen, das ist ja noch nicht die ganze Unternehmenskommunikation. Das ist
ja, also das war so bei uns der Hauptpunkt, der uns noch gefehlt hat, wirklich Remote First zu machen. In allen möglichen anderen Belangen ist eigentlich die Kommunikation oder war die Kommunikation bei uns eh schon sehr asynchron. Also es passiert sehr, sehr viel Kommunikation über zum Beispiel Pull-Request-Kommentare, das ist schon asynchron, und über Chats wie Slack, auch schon asynchron. Also das kommt halt darauf an, wie ein Team vielleicht schon aufgestellt ist, aber wenn man eh schon sehr asynchron und remote-fähig aufgestellt ist, dann ist, also bei uns waren die Meetings quasi der letzte Baustein, wo es noch geknirscht hat.
Habt ihr dadurch auch die Möglichkeit, groß international einzustellen? Also dass, ohne dass Leute zu euch sich quasi entscheiden müssen, keine Ahnung, von verschiedensten Ländern der Welt nach Deutschland zu ziehen, um ins Büro zu kommen? Ist das auch ein guter Nebeneffekt oder ist das bei euch gar nicht so wichtig?
Ich glaube, das ist eine gute Karte, die man in der Hinterhand behalten kann. Oder wir hatten bisher die Situation nicht, dass wir jetzt gedacht haben, da gibt es jemanden, den wir unbedingt anheuern wollen. Mhm. Was wir aber durchaus schon hatten, ist, dass wir mit Praktikanten und Werkstudenten noch einfach weiter zusammengearbeitet oder weiter zusammenarbeiten, obwohl sie jetzt in einer anderen Stadt gerade weiter studieren. Das ist durchaus ein Vorteil, den wir haben. Wir haben die Möglichkeit, jemanden komplett remote anzuheuern, oder wir haben vielleicht auch die Möglichkeit, einen Mitarbeiter, der aus familiären Gründen wegzieht, dass wir den weiterhin behalten können. Ja. Also es gibt immer wieder Fälle, wo im Privatleben irgendwas passiert, weshalb man jetzt auf einmal zurück zur Familie will oder muss. Und dann muss es halt nicht notwendigerweise das Ende des Jobs sein.
Ihr habt die Möglichkeit dazu, was ist das, also einfach dein ganz persönlich unabhängiges von was dein Team macht, aber deine eigene persönliche Arbeitsweise, magst du das auch dann gerne ins Büro zu gehen oder würdest du am liebsten, also zum Beispiel mir ist es so, ich kann das ganz, für mich ist Büro eine sehr wichtige Sache, weil dann bin ich in diesem Arbeitsmodus, bin ich, okay, jetzt ist Arbeit, jetzt ist Freizeit, so, da kann ich besser trennen, als wenn ich irgendwie zu Hause sitze oder irgendwie, das tue ich mir leichter. Wie ist da deine?
Also ja, ich habe früher sehr viel remote gearbeitet, fast 100% remote. Deshalb bin ich das eigentlich recht gewohnt und ich komme damit gut klar. Es gibt viele, viele Leute, die kommen mit 100% remote oder viel remote nicht klar. Das hängt, glaube ich, viel von der Persönlichkeit ab und auch soziales Umfeld. Also, aber für mich im Moment ist eine Kombination am besten. Also ich mag es, ab und zu mal remote zu arbeiten und dann wirklich mich mal auf ein Thema zu konzentrieren und Unterbrechungen auch mal auszublenden. Aber es ist halt, insbesondere als, ja, wenn du in der Managementfunktion bist, ist es halt auch einfach wichtig, da zu sein und mitzubekommen, was die Leute beschäftigt und was es gerade für Probleme gibt, und um einfach Wege kurz zu halten. Ja, also das heißt, für mich ist Büro, viel im Büro sein wichtig, und dann ist so ab und zu mal ein Remote-Tag, ist dann immer ganz gut. Okay, jetzt kann ich mal in ein Thema richtig absteigen.
Aber sag mal, will ich jetzt auch gerne selber mehr kennenlernen oder einfach auch mit dir in Kontakt treten? Gibt es irgendwie möglich, also wo wirst du am liebsten kontaktiert, auch wenn man sagt, okay, man hat vielleicht auch irgendwie proaktive Jobanfragen, sagt, hey, ich, irgendwie coole Sache, was auch ich erzählt habe, ist mir Remote First, passt gut, vielleicht auch zu mir als Entwickler. Wie erreicht man dich am besten oder wo wirst du dann am liebsten kontaktiert?
Also man kann mich über Twitter finden, mein Twitter-Kürzel ist Stemps, STEMPS, oder über meine Webseite, das ist auch Stemps mit STEM.PS.
Ich werde es auch in die Shownotes packen, da kann man einfach draufklicken, aber und dann dadurch einfach kontaktieren, wenn man irgendwie Fragen hat oder vielleicht eben auch Kooperationsmöglichkeiten und sagt, hey, ich bin ein großes Logistikunternehmen, ich brauche unbedingt eure Software, dann weiß man jetzt, wo man sich da wenden muss.
Genau, dann immer direkt zu mir.
Sehr gut. Vielen, vielen Dank, ich wünsche dir noch einen super schönen Tag.
Danke dir. Tschüss.
Ich hoffe, ihr konntet aus der Episode ein bisschen was unter Organisatorisches auch nehmen, vielleicht das ein bisschen auf euer Team anwenden, auch mal vielleicht ein bisschen als Hilfestellung da mit eurem Team einbringen. Vielleicht mal ein bisschen versuchen, einfach, dass man nicht immer ganz starr diesen Standard-Scrum-Prozess entlang gehen muss, sondern das auch für sich perfekt für das Team anpassen kann. Wenn ihr weitere solche Informationen haben wollt, wie gesagt, ich mag ja gar nicht claimen, dass es irgendwie an mir liegt, aber einfach die Gäste, die ich jetzt schon hatte und die einfach noch weiterkommen werden, haben so tolle Informationen, die dürft ihr nicht verpassen. Also ist man davon abgesehen, dass ich natürlich Werbung für den Podcast machen will, aber es ist echt also wahnsinnig tolle Informationen, coole Anekdoten, und es ist für euch ganz einfach, ihr müsst nur auf Abonnieren klicken. Jetzt höre ich mich schon an wie so ein YouTuber, aber sonst digitalegründer.de/Abo, kommt direkt auf iTunes oder Spotify, und wenn ihr da quasi abonniert, bekommt ihr sofort immer die Episode, wenn sie live geht, wenn sie neu veröffentlicht wird. Wollt mich natürlich auch freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, könnt ihr vielleicht kurz einen Screenshot machen und bei Instagram irgendwie veröffentlichen, oder ich glaube WhatsApp kann man auch mit einer Story reinpacken. Einfach, dass vielleicht noch mehr Leute den Podcast hören, würde mich sehr freuen. natürlich auch für die Gäste toll, immer noch einfach die Informationen weiter an mehr Leute geben zu können und da auch vielleicht auch cooles Feedback zu bekommen. Wenn euch irgendwas einfällt, meldet euch gerne. Sonst wünsche ich euch noch eine tolle Woche und kann euch schon verraten, in der nächsten Episode wird es um Marketing mit speziell auch dem Fokus auf Early-Stage-Startups gehen. Ciao!